Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, heute haben wir tatsächlich eine preisgekrönte Gesprächspartnerin, oder Andreas?
Ja, tatsächlich. Und nicht irgendein Preis, sondern den Anne-Marie-Dose-Preis für soziales Engagement. Und ich freue mich sehr, dass wir Svenja Weber, die Preisträgerin, bei uns im Podcast haben.
Ja, danke, ich freue mich auch sehr.
Herzlich willkommen, Svenja Weber, Geschäftsführerin der Dialog Impact GmbH. Oder für Leute wie mich ein bisschen schlichter, Dialog im Dunkeln ist jedem ein Begriff. Und das ist im Grunde das, was ihr betreibt. Aber das war nicht immer ganz einfach, oder Svenja?
Also ich würde mal sagen, es gibt Dialog im Dunkeln jetzt schon seit über 35 Jahren und den Standort Hamburg seit 25 Jahren. Und die letzten Jahre waren nach Corona für uns, wie wahrscheinlich für viele andere auch, eine sehr große Herausforderung, ja.
Das heißt, ihr seid in eine Krise gerutscht, wenn man das so sagen will. Magst du das mal kurz beschreiben?
Also ich würde tatsächlich multiple Krise sagen, okay. Aber wir sind in eine Krise gerutscht und Krise vielleicht in der Kombination mit einer Chance, in der wir jetzt sind, aber wir hatten wirtschaftliche Herausforderungen, wir hatten ein Corona-Darlehen damals, was wir in der Zukunft nicht hätten bedienen können. Wir hatten die Auswirkungen von geopolitischen Veränderungen einfach.
Was meinst du damit?
Damit meine ich die unsichere Wirtschaft, Buchungen gingen zurück, okay. Das Besucherverhalten verändert sich durch Ticketerhöhungen, also Preise, Inflation, diese ganzen Themen sind auch nach Corona auf uns zugekommen. Und,
das heißt, ihr seid wirtschaftlich in eine Schieflage geraten.
Genau, wir sind wirtschaftlich in eine Schieflage gekommen und haben uns nach Corona im Prinzip nicht wieder erholen können und haben dann eine Entscheidung getroffen, gemeinsam mit unterschiedlichen Akteuren in eine Insolvenz zu gehen.
Mhm. Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil für die Hörerinnen und Hörer, die euch nicht kennen, würde ich das gerne nochmal ein bisschen näher bringen. Dialog im Dunkeln, das ist zumindest mein Erlebnis gewesen, ist tatsächlich so, dass man auf eine Tour geht, die komplett im Dunkeln stattfindet, begleitet von blinden, nicht sehenden Menschen, die einem eben auch das Gefühl vermitteln, quasi, wie ist das, wenn man nicht sieht? Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man Verständnis aufmacht für diese Welt und dass man im Grunde auch Leute dazu bringt zu sagen, okay, diese Erfahrung ist der Hammer, ich muss was tun, ich muss diese Menschen auch unterstützen. Ist das richtig? Ist das so im Kern die Idee gewesen damals?
Also beim Anfang gehe ich d'accord. Okay. Das heißt, was wir versuchen durch unsere Arbeit ist, Dialog und Begegnung zu schaffen, einen Perspektivwechsel, dadurch Vorurteile, Bewusstsein zu schaffen, dass wir alle als Menschen Vorurteile haben und dass wir diese Vorurteile immer wieder hinterfragen können, also offen anderen Menschen gegenüber begegnen. Mhm. Beim zweiten Teil, dem Gedanken, wie können wir diese Menschen unterstützen, würde ich ganz klar sagen, nein, darum geht es nicht. Okay. Sondern es geht im Prinzip darum, Verständnis aufzubauen, weil, ich formuliere das mal so, diese Menschen müssen gar nicht unterstützt werden, per se, sondern es geht darum zu lernen, was man gegenüber für Fähigkeiten hat und nicht, was für Schwächen ich vermeintlich in ihm sehe, weil ich eine Behinderung sehe zum Beispiel. Und das heißt, es geht eigentlich um Offenheit und um das Bewusstsein, dass wir immer wieder unsere eigenen Vorurteile hinterfragen sollten.
Okay, gut. Mit Unterstützung meinte ich auch, dass ihr eine Institution geschaffen habt, wo eben blinde Menschen auch arbeiten können und ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Geschichte sind. Das bedeutet ja, dass auch eine drohende Insolvenz oder beziehungsweise eine aktive Insolvenz ja mehr oder weniger auch diese Projekte konkret bedroht. So, nun sind ja viele, Andreas, ne, nach Corona in so eine Krise gerutscht, auch in wirtschaftliche, das geht nicht nur sozialen Organisationen oder gemeinnützigen Organisationen so, sondern das war auch in der Gastronomie so, in der Hotellerie, ich kenne das aus dem Comedy-Bereich, also wenn es um Auftritte ging oder Shows und so. Man kann ja dann auch die Entscheidung treffen, okay, du hast gesagt, 25 Jahre an diesem Standort, 35 Jahre, glaube ich, insgesamt. Gut, dann war es das eben, das ist so wirtschaftlich, wir beenden das Ganze. Das hast du aber nicht getan. Oder andersrum, was hat dir die Kraft gegeben, zu sagen, ich mache jetzt weiter?
Also diese Fragestellung gab es für mich gar nicht, weil das, was ich tagtäglich erlebe, hat für mich einen einfach unfassbaren Wert. Das heißt, auf der einen Seite Arbeitsplätze zu schaffen für Menschen mit und ohne Behinderung und auf der anderen Seite gleichzeitig mit dem, was wir tun, gesellschaftlich zu wirken, sind für mich Dinge, die, also es gab keine Alternative. Und ich glaube und habe auch den festen Glauben daran, dass das, was wir tun, einfach, dass es das braucht, gerade jetzt.
Da bin ich ja ganz bei dir, Svenja. Und was ich sehr bewunderungswert halte, ist, dass du das ja in der Phase übernommen hast, als es schon gekippt ist. So, und nicht durch das Tal begleitet. Das wäre ja eine andere Situation gewesen, wenn man quasi aus dem Erfolg über das Corona-Thema, dadurch, dass einfach gar keine Besucher mehr kamen, wenn man sich da wieder rauswühlt, das kann ich ja verstehen, aber du hast es ja in der Phase übernommen, da wart ihr schon ganz, ganz tief unten. Wo kam denn dein Selbstvertrauen her, dass es Lösungen gibt?
Das ist ein Grundglaube gewesen. Also ich glaube, dass es wirkungs-, also es ist per se erfolgreich, weil es wirkungsvoll ist. Und wenn man sich das anguckt, dann ist die Frage, wie kriege ich eine solche Organisation wieder wirtschaftlich tragfähig? Ich glaube, diese Fragestellung, um die ging es. Da hatte ich keine Angst, sondern einfach hohen Respekt davor, also wirklich hohen Respekt. Aber
viele würden sich ja wegducken. Oder haben sich auch weggeduckt. Und du hast ja gesagt, es braucht viele Akteure. Und wie ist es dir gelungen, diese Akteure dafür zu gewinnen, dass es euch weitergeben muss?
Ich glaube, die Sache an sich spricht für sich. Also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade keine andere Antwort. Ich kann nur sagen, die Begeisterung, die ich hatte, dass es wieder funktionieren muss, dass es eine Zukunft hat, die habe ich bei anderen, mit denen ich gesprochen habe und die ein Interesse haben daran, dass Inklusion und gesellschaftlicher Zusammenhalt einfach gebraucht wird.
Okay, dann lass mich das mal andersrum fragen.
Okay, frag mal andersrum.
Was war in diesem Prozess, was waren die schwierigsten Herausforderungen für dich? In dem Prozess, den Laden Dialog Impact GmbH zu retten?
Also es gab ja verschiedene Ebenen. So, es gab auf der einen, wenn du eine Nachfolge antrittst, dann hast du auf der einen Seite die wirtschaftliche Komponente, auf der anderen Seite hast du mittelfristig die Übertragung zum Beispiel von dem Gründer auf die nächste Generation. Bei beiden Themen gab es immer wieder Herausforderungen, wo nicht sofort die Lösung da war. Aber es gab wir haben zum Beispiel in der Restrukturierungsphase, als wir uns Wirtschaftlichkeit angeguckt haben, haben wir uns Sparringspartner geholt. Ich habe immer wieder Pro-Bono-Berater und Beraterinnen reingeholt, um zu gucken, wie kann es aussehen nach vorne? Was können wir noch lernen? Wir haben Fehler gemacht, weil wir in die eine Richtung gegangen sind und haben gelernt und haben es dann anders gemacht. Also ich glaube, es war ein... Wie soll ich das sagen? Wir waren eine lernende Organisation und wir sind immer noch eine lernende Organisation.
Und wer waren die wichtigsten Akteure an deiner Seite?
Also es gab einen Menschen, der jetzt auch Mitgesellschafter ist. Das ist Frank Klaassen. Der ist ursprünglich mal CFO bei Beiersdorf gewesen und der hat pro bono ein Mandat übernommen und hat uns sozusagen... war an meiner Seite und ergänzt mich auch sehr gut mit dem, was ich nicht kann. Und dann hatten wir mit Dorit Otto zum Beispiel jemanden, der als Stifterin, aber eben auch als interessierte Person an unserer Seite war und auch immer wieder geguckt hat, was habt ihr vor, wie kann man es machen, wie kann man unterstützen. Es gab von der Politik Herr Dressel, der uns unterstützt hat und andere Politiker und
Politikerinnen. Herr Dressel, für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Hamburg sind, ist der Senator für das Thema Finanzen.
Genau.
Wie weit konnte euch die Politik helfen, auch mit Geld?
Die Politik unterstützt so wie sie es kann und hat jetzt in der Machbarkeitsstudie zum Beispiel für einen neuen Standort auch finanziell unterstützt.
Lass uns doch noch mal eben ganz konkret sprechen, weil ich würde das ganz gern für unsere Hörerinnen und Hörer, die das Dialog im Dunkeln nicht kennen und auch euer Geschäft nicht, das noch mal eben runterbrechen. Also im Kern, es war kein Geld da, der Standort stand zur Disposition, weil ihr im Grunde die Miete auch nicht bezahlen konntet. Und die Frage war auch, du hast es angesprochen, Ticketpreise, Inflation und so weiter. Wie richtet man das Angebot aus? Was tut man da? Du hast gesagt, wir sind in die eine Richtung, dann sind wir wieder in die andere. Ich könnte mir vorstellen, das war schon eine Zeit, wo du nicht wusstest, wo dir der Kopf steht im Prinzip, oder?
Richtig.
Okay, was macht man da als erstes?
Immer wieder den großen Berg klein machen, immer wieder gucken Schritt für Schritt, wo kann man welche Lösungen schaffen. Und ich glaube, darum geht es. Und immer wieder in den Austausch gehen. Also ob es Politik ist und jetzt auch mit der Hala zum Beispiel, das ist unser Vermieter, auch die Hala hat uns supportet. Also die Mitarbeitenden, wir haben Mitarbeitende, die auf ihre Gehälter teilweise verzichtet haben, Stunden reduziert haben, damit andere bleiben können. Also ganz viele unterschiedliche Aktivitäten. Immer wieder Maßnahmen angeguckt, reflektiert. Wir haben die Kinderausstellung geschlossen, weil sie nicht wirtschaftlich ist. Also auch Dinge entschieden, nicht mehr zu machen.
Im Berg klein machen, das klingt ja relativ einfach. Aber wenn der erste kleine Berg überwunden ist, ist dahinter ein größerer Berg. Diese tägliche Kraft und Energie. Wie weit hat dich dein Team dabei begleiten können? Oder wie konntest du die Mitarbeitenden, die ja auch Existenzängste hatten, wie konntest du die bei Stange halten?
Also wir haben heute in der Retro-Perspektive ein wahnsinnig starkes Team aufgebaut. Wir haben damals entschieden, oder ich habe es damals entschieden, dass wir von Anfang an sehr transparent sind. So, das heißt, es gibt ein Team von 10, 12 Mitarbeitenden, die alle eher Leitungsfunktionen haben und mit denen ist jeder einzelne Schritt durchgesprochen worden. Dann haben wir überlegt, wie kommunizieren wir mit der gesamten Organisation, wie sind die Kommunikationswege, wie kommunizieren wir mit Kunden, mit Stifter, mit Stifterinnen, mit der Öffentlichkeit und haben versucht, einfach so gut wie möglich Stück für Stück die Entscheidungen, die wir treffen konnten, zu bestimmten Zeitpunkten auch sofort zu transportieren. Und teilweise eben auch hypothetisch einfach Gedanken reinzubringen und zu sagen, wenn wir das so machen würden, was passiert denn dann? Lass uns mal überlegen, was wären die Konsequenzen? Und so haben wir immer wieder versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen im Team.
Und wann war der Moment, wo du oder ihr gemerkt habt, ihr habt es geschafft?
Also es war ja eine Strecke. Wir sind in die Insolvenz in Eigenverwaltung gegangen mit der Idee zu sanieren. Dann haben wir gemerkt, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung nicht so verstanden wird. Das heißt, Organisationen haben sich eher zurückgezogen, weil Insolvenz eben einfach ein sehr starkes Wort ist. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, neu zu gründen, also ein neues Fundament zu setzen. Und an dem Tag, und wir brauchten aber zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, eine bestimmte Summe auf dem Konto, um eine positive Fortführungsprognose aufzusetzen, damit diese Gründung auch erfolgreich von allen befürwortet wird. Und es gab den Tag davor, und da kann ich nur sagen, den Tag davor hatten wir diese Summe noch nicht zusammen und wir hatten eine Deadline.
Wie hoch war die Summe?
210.000 Euro.
Okay, also keine kleine Summe.
Keine kleine und es hat sozusagen noch eine Summe gefehlt, die auch nicht klein war. Und die Nacht habe ich schlecht geschlafen, aber irgendwie, und der Anruf kam dann auch, hat ein Anruf, ich glaube es war mittags, 12 Uhr, hatten wir die Summe zusammen.
Was für ein Krimi, oder?
Ja, allerdings.
Das war ein Krimi und das war nicht allen, glaube ich, ganz klar, sollte auch nicht, aber es war schon ein Krimi. Also die 24 Stunden waren herausfordernd.
Jetzt hast du erwähnt, dass es eine Machbarkeitsstudie für einen neuen Standort gibt. Magst du dazu was sagen? Ihr seid ja im Moment in der Speicherstadt.
Genau. Wir sind in der Speicherstadt jetzt ja auch schon seit 25 Jahren, nicht barrierefrei, was uns natürlich immer sehr herausfordert. Und die Kaimauern werden saniert. Oder müssen saniert werden. Und eigentlich zu Ende 27. Und wir haben einfach die Aufgabe, einen neuen Standort zu finden. Und die Machbarkeit, dadurch, dass die Stadt ein Interesse hat, die Domachse zu beleben, gibt es eine Möglichkeit, in ein derzeitiges Parkhaus gegebenenfalls reinzuziehen und dort ein sozusagen eine Kultureinrichtung an die Ecke Große Reichenstraße, Willy-Brandt-Straße zu setzen.
Okay, mit der Domachse ist gemeint eine Verbindung von der Hamburger Innenstadt, wie man sie als Tourist kennt, hinein in die Hafen-City, dass es da auch eine fußläufige, attraktive Strecke gibt, nämlich vorbei am Alten Dom oder an St. Petri, was da heute steht.
Aber nun musstet ihr ja jetzt nicht nur den Standort, der wird gewechselt, sondern ihr habt auch euer Angebot verändert. Wie seid ihr da vorgegangen und wie sieht das jetzt aus? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil da ging man hin und dann gab es eine Tour und dann, also was ist da passiert?
Also die Tour gab es immer noch, gibt es natürlich immer noch. Wir haben aus einem Modellprojekt damals, also vor der Insolvenz, wir hatten aus einem Modellprojekt heraus Angebote für Unternehmen entwickelt, dass Unternehmen inklusive Arbeitskulturen entwickeln und fördern. Und dieser Bereich kam aus einem Modellprojekt, wo wir subventioniert worden sind vom BMAS. Das war sozusagen eine Pilotierung.
Was ist das BMAS?
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Okay.
Und es geht da um das Ziel, Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren und auch langfristig zu halten. Und da gab es die Aufgabenstellung und da haben wir ein Modellprojekt gehabt mit 14 Unternehmen und haben das über 2,5 Jahre durchgeführt, erfolgreich, und haben bestimmte Lösungen entwickelt, wie man sowas unterstützen kann. So, und dieses Angebot wollten wir dann aus einem Modellprojekt in den Markt, im Markt anbieten. Das ist zum Beispiel ein Angebot, was wir nicht mehr in der Form haben, weil es vom Markt in dem Sinne oder von den Unternehmen, die Budgets waren einfach nicht so da, wie es sie gebraucht hätte. Und wir hatten keine, ich sag mal, Übergangsfinanzierung zum Beispiel. Also das ist bei Modellprojekten, das ist immer eine Projektfinanzierung und danach muss es laufen. Genau, das ist vorbei. Und was ich teilweise sehr schade finde, weil Kompetenzen eben aufgebaut worden sind, etc. Aber das war eine Entscheidung. Diesen Bereich haben wir in dem Kernfeld nicht mehr. Was wir behalten haben, sind Events und Workshops, wo es um das Thema Inklusion geht, aber eben auch Kommunikation und Team. Da nutzen wir ja immer unsere Dunkel- und Stillerlebnisse. Das haben wir noch in-house und auch außer-house. Und dann haben wir die Dialog im Dunkeln Ausstellung und die Dialog im Stillen Ausstellung. So, und pädagogische Workshops. Dann haben wir das Social Franchise jetzt. Wir haben also beides zusammengezogen und die Neuentwicklung von Standorten.
Das heißt nicht nur Hamburg retten, sondern die Welt erobern.
Ich würde es anders machen. Wir sind ja das Tor zur Welt. Hamburg, sagt man ja so. Und ich würde einfach sagen, wir sind ein Exportschlager im Sozialunternehmertum. Also wir exportieren, wenn du so möchtest, Lösungen für das, also Bildungsprogramme oder Erlebnis- und Bildungsprogramme für das Thema Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Inwieweit kann da diese Krisenerfahrung, die ihr habt, in dem Export eine Rolle spielen?
Also grundsätzlich ist die Krisenerfahrung, ich glaube, Krisenerfahrung kann man immer nutzen und teilen. Da es in der Finanzierung von gemeinnützigen Unternehmen oder hybriden Geschäftsmodellen Finanzierung immer eine Rolle spielt, glaube ich, ist es gut zu wissen, wo die Hebel sind in einer Organisation. Also entweder im Angebot oder in der finanziellen Struktur, in Einnahmeströmen, Auslastung. Ich glaube, es ist immer sehr gut, dass man überhaupt Hebel erkennt, und die durften wir sozusagen sehr gut kennenlernen.
Habt ihr eine Beeinträchtigung durch die weltweiten politischen Trends? Also weg von Inklusion hin zu Exklusivität, Abgrenzung statt Miteinander? Spielt das weltweit bei euren Expansionsplänen eine Rolle? Ich könnte mir vorstellen, dass es in den USA im Moment schwierig ist, sowas aufzubauen. Oder in Ungarn?
Also das Thema Behinderung, wenn man den Fokus Behinderung nimmt, ehrlicherweise nicht. Wenn man das Thema Diversität nimmt, ja. Wenn man das Thema Inklusion nimmt, im Generellen kommt es immer drauf an. Aber das Angebot, was wir hatten für Unternehmen, da gab es eben damals, was heißt damals, ja auch ein paar Monate her, ich sag mal vor Trump oder den und dem, was er sagt, dem, was er positioniert hat, gab es andere Budgets. Also da waren die Unternehmen offener und wir haben schon gemerkt, dass Budgets gestrichen werden oder Nachhaltigkeitsmanager, Managerinnen, Diversitätsmanagerinnen, einfach die Position gibt es einfach nicht mehr. Und damit werden diese Budgets eben einfach auch gecuttet. Insofern ja, da haben wir Auswirkungen gemerkt im B2B-Kontakt.
Und welche Rolle spielen können dann alternativ Spenden spielen, also das Thema Fundraising in eurer Arbeit?
Ist für mich, seit ich jetzt da bin, sowieso ein zentrales Thema, weil ich daran glaube, dass was sind unsere Produkte? Und unsere Produkte sind auf der einen Seite Ausstellungen oder Workshops und Event. Und auf der anderen Seite sehe ich uns als Organisation einfach auch als Produkt, nämlich als, wie soll ich das sagen, als Tool, um gesellschaftliche Lösungen einfach anzubieten.
Wenn du jetzt so auf die, Expansion guckst, wo ist die nächste Fahne auf der Landkarte, wo wird der nächste Ort eröffnet?
Also wenn ich auf Expansion gucke, also ich komme aus einer Insolvenz im letzten Jahr. Wir haben ein gutes Fundament gesetzt. Dieses Jahr ist für mich tatsächlich Stabilisierung und Lernen nochmal. Auch aktiv in Partnerschaften und Allianzen zu denken. Wir haben jetzt Anfragen aus Berlin gerade zum Beispiel und aus Dubai. Das sind Anfragen und es ist gut, dass die kommen, denn so merken wir immer wieder, dass die Nachfrage da ist und dass es wichtig ist mit dem, was wir tun. Und wir gucken aber immer Stück für Stück, was ist für uns machbar.
Wir haben immer einen Sponsor für diese Folgen, die Podcast-Folgen. Das ist die Ant, das ist ein Softwareunternehmen. Und die haben immer so eine Rubrik, die würde ich auch gerne ehrlicherweise in diesem Fall auch nochmal bemühen, weil die fragen immer, wie wichtig war für euch, für dich, und ich ergänze jetzt mal, in der Krise auch der Einsatz von Technik. Nicht unbedingt KI, sondern Technik generell. Also ein CRM beispielsweise oder
Technik, notwendig, also lebensnotwendig so. Ja. Also klar, wenn man ich überlege gerade, was für mich Technik bedeutet, weil es ist ja nicht wegzudenken. So, das heißt, wir arbeiten alle mit irgendwelchen Softwaren und ja, CRM ist wahnsinnig wichtig, weil es die Grundlage dafür ist, wie wir mit unseren Kontakten umgehen. Und auf der anderen Seite nutzen wir ja auch innerhalb der Ausstellung, also überall geht es um Digitalisierung, um welche technischen Voraussetzungen brauchst du, um gut zu arbeiten.
Du hast eingangs gesagt, es war wichtig, mit allen Stakeholdern im Grunde nicht nur vernünftig zusammenzuarbeiten, sondern auch die Kommunikation war ein extrem wichtiger Punkt. Würdest du heute sagen, das hat dafür gesorgt, dass ihr diese Krise überlebt habt, weil ihr richtig kommuniziert habt?
Also ob wir richtig kommuniziert haben, ich glaube, wir haben bestmöglich kommuniziert, so würde ich es nennen. Also wir haben immer wieder überlegt, ist es richtig, wie wir es machen oder wie sprechen wir die Zielgruppe an, wie gehen wir damit um, und wir haben bestmöglich kommuniziert. Aber ja, ich glaube grundsätzlich, dass wenn man eine gewisse Transparenz hat mit den Akteuren, die auch Interesse haben daran zu unterstützen, dann ist das der richtige Weg, ja.
Ja, dann vielleicht die letzte Frage in dem Podcast. Du hast gesagt, in diesem Jahr erstmal stabilisieren und lernen. Aber gibt es irgendetwas, wo du dich in diesem Jahr besonders drauf freust?
Worauf freue ich mich besonders? Also ich habe einen Wunsch für die Organisation, aber das ist, also ich glaube, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir in diesem Jahr erreichen als Organisation, dass wir einen Mitarbeitenden einen bestimmten Stundenlohn zahlen könnten als Mindestlohn. So, das ist etwas, wo ich glaube, das wäre sozusagen mein größter Wunsch, diesem Bereich mitzuteilen, dass wir gut gearbeitet haben, dass wir in der Lage sind, sozusagen diese Gehälter anzupassen, weil ich finde, dass einige Menschen einfach immer wieder runterfallen.
Also angemessener Lohn für tolle Arbeit. Das ist dann.
Ich denke, das hat jeder
Finde ich großartig.
Das hat jeder verdient, denke ich. Das wäre.
Das sollte auch in Zukunft jeder verdienen.
Genau. In meinem Selbstverständnis auch, ja.
Insofern. Super. Dann herzlichen Dank,
dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.